Einfach besser essen. Sascha Waleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Hier ist wieder eure persönliche Ernährungserklärerin. Mein Name ist Sascha Waleczek. Ich bin von Beruf Ernährungstherapeutin. Und heute reden wir über eins eurer Lieblingsangstthemen, das Thema Aromen. Künstlich, natürlich, naturident. Alle diese Dinge. Danach habe ich wieder eine Regalfrage für euch. Und zwar wollte die Nicola wissen, was gibt's für eine Alternative zu Haferflocken, denn sie verträgt die nicht. Aber das machen wir zum Schluss. Jetzt reden wir mal über unser Hauptthema. Und das sind Aromen. Das Angst- und Hassthema von vielen. Und zwar schon vor längerer Zeit hat mir die Gabriele eine Nachricht geschickt und das ist, was ist eure Meinung zu diesem, ich nenne jetzt die Marken nicht, Wasser mit Aroma, weil nur Wasser zu trinken funktioniert bei ihr nicht. Und die Tamara wollte auf YouTube wissen, Thema Früchtetee. Wie kritisch sind diese mit Süßblättern zugesetzten Sirup wirklich und kann man die bedenkenlos trinken? Habe den Eindruck, im Supermarkt findet man kaum mehr ungesüßte Früchtetees. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Tamara, ich bin mir nicht sicher, was du gemeint hast. Wir haben uns Früchtetees angeschaut, die man selber aufgießt. Da gibt es manchmal welche mit Süßblättern, aber viele auch ohne. Manche sind aromatisiert, deswegen passt es heute rein. Was du mit dem Sirup meinst, weiß ich nicht, weil wir haben uns auch die fertigen angeschaut und die bestehen halt aus Früchtetee und dann oft Süßblätter und Aroma. Deswegen reden wir heute drüber, aber sonst das mit dem Sirup habe ich nicht ganz verstanden. Schick mir gerne nochmal eine Nachricht, wenn ich das dann nochmal getrennt behandeln soll. Süßblätter sind einfach, das sind keine künstlichen Süßstoffe oder so, sondern das sind Dinge, die dann einen süßlichen Geschmack im Mund verursachen. Völlig unbedenklich, das ist total egal. Wenn es dir schmeckt, trinkst es mit. Wenn es dir nicht schmeckt, so wie mir, ich hasse diese Süßblätter, dann trinkst es ohne. Aber worüber wir heute reden ist, was ist, wenn da Aromen drinnen sind? Und was ist überhaupt dieses Wasser mit Aroma oder alle Dinge, die so aromatisiert sind, in Früchtejoghurt, sind ja oft einmal Aromen drinnen. Wann sind sie problematisch, wann nicht? Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Sachen? Also was ist denn überhaupt ein Aroma? Und wenn wir von aromatisiert reden, dann reden wir jetzt von Lebensmitteln, denen eine Zutat zugesetzt wurde, weil es gibt auch in der Biochemie das Wort aromatisiert, das meinen wir nicht. Und Aroma ist ja eigentlich ein Wort für Geruch, Geschmack. Ja, also eine Speise hat ein tolles Aroma, das heißt, es riecht gut. Eigentlich heißt das Wort Geschmack, aber meistens haben wir das mit im Geruch eigentlich in Verbindung. Und Aromen sind Zutaten. Achtung, keine Zusatzstoffe, ist ganz wichtig, weil nächste Woche reden wir über Glutamat und das ist ein Zusatzstoff. Das ist eine Zutat, die die Hersteller irgendwelchen Produkten zusetzen können, um den Geschmack oder den Geruch zu verändern. Und für Zusatzstoffe gelten andere Regeln als für Zutaten. Deswegen ist es von der rechtlichen Seite her wichtig. Aber bevor wir jetzt zu den Aromen kommen, also zu den wirklich, was tun die nicht, müssen wir ganz kurz über Geschmack reden. Also was ist, weil die zum Beispiel in diesem Wasser, da ist immer dieses, heißt, so oft in der Werbung steht da, das ist nur ein Duft, den ihm zugesetzt wird. Also die Theorie dahinter oder was die euch erklären wollen ist, da nimmt man quasi nichts mit dem Mund auf oder es hat keine Kalorien oder was immer das heißen soll. Und jetzt muss man wissen, Geschmack ist fast immer ein Duft. Also wir schmecken ja im Mund und auf der Zunge nur süß, salzig, bitter. Scharf ist eigentlich ein Schmerzempfinden und dann noch etwas, das nennt man Umami. Das wird dann nächste Woche wichtig beim Glutamat. Alles andere schmecken wir auf der Zunge nicht, sondern schmecken wir über den Geruchssinn. Das heißt, wenn etwas nach Zimt schmeckt, nach Vanille schmeckt, nach irgendwas Salbei, ist es eigentlich eine Kombination von Geruch und eben salzig, süß, bitter, scharf. Und warum ich das so genau weiß, ist, weil ich mir vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich glaube 30 oder so, habe ich mir mal die Nase gebrochen. Und zwar, also ich habe mir die Nase nicht gebrochen, sie wurde mir gebrochen, weil ein Betrunkener umgefallen ist. Er hat wild getanzt in meiner Nähe und ist umgefallen bei einem Konzert und hat mir mit seinem Kinn oder Backenknochen irgendwie, ist auf die Nase. Ich habe nur gehört, dass es gemacht hat und dann war die Nase nicht mehr dort, wo sie hingehört hat, nämlich 2 Zentimeter daneben. Und das wurde dann wieder gerade gerichtet, mehr oder weniger. Und damals war das noch so, dass du bei der Nasen-OP hat man so Tampons in die Nase gekriegt, die waren komplett, so quasi die Nase war total zugestopft. Und wer mal ganz, ganz, ganz starken Schnupfen hatte, kennt das auch, man riecht nichts. Aber das Spannende ist, man schmeckt auch nichts. Also du kannst noch unterscheiden, ob etwas süß oder salzig ist. Aber ich kann es nur sagen, aus meiner Erinnerung war es so, es schmeckt alles nach, ich sage immer Karton. Es schmeckt einfach nach nichts. Und ich habe dann in diesen 3 Tagen rasend schnell ein paar Kilo abgenommen, weil du isst wirklich nur so viel, dass du halt grad und grad den schmerzhaften Hunger befriedigst, weil darüber hinaus, es schmeckt nach nichts, es macht keinen Spaß. Ja, oder auch, wer den Geruchssinn verloren hat bei Covid, da gibt's ja einige, die darunter leiden. Das ist ganz schrecklich, wenn man nichts riechen kann, weil wir den Geruchssinn nicht nur brauchen, ob was gut ist, sondern auch zum Beispiel, um zu riechen, ob etwas verdorben ist. Also unser Geschmack, wenn wir von Aroma reden, reden wir eigentlich praktisch immer von Geruch, weil Aromen sind ja nicht salzig, süß, bitter, scharf oder umami, sondern das sind eben andere Dinge, die das auslösen. Also deswegen ist es ganz wichtig, das ist nicht so, dass du sagst, ja, es ist nur ein Geruch. Naja, jeder Geschmack ist ein Geruch. Okay? Das andere, finde ich, was man mit dem Geschmack wissen muss, das ist nicht etwas, was wir angeboren haben, sondern das ist etwas, was wir lernen. Genauso wie wir als Kinder lernen zu gehen und zu sprechen, müssen wir auch Geschmack erst erlernen. Wobei wir da bei der Geburt ein bisschen was mitgekriegt haben, und zwar in den letzten 8 Wochen circa der Schwangerschaft, schmeckt das Baby das, was die Mutter isst oder riecht. Also das kann man sich kaum vorstellen, ist aber so. Und das heißt, die Kinder werden quasi mit einem sehr primitiven Geschmack geboren, der quasi sagt, was ist denn sicher? Weil das, was die Mama gegessen und gerochen hat, war ja scheinbar nicht giftig und hat uns nicht umgebracht. Und deswegen haben die so eine angeborene Fähigkeit zu sagen, na, das, was die Mama gegessen hat, wird schon passen. Und dann ist es so, und das können vielleicht viele Mütter bestätigen, dass die Kinder recht, also unkomplizierter sind, zumindest unkomplizierter sind am Anfang. Und wenn sie dann anfangen, dass sie wirklich alleine sich bewegen können, nämlich herumlaufen können, dann ist es oft so, dass das die Phase ist, wo sie ein bisschen schwieriger und heikler werden. Und das ist evolutionsmäßig sehr vorteilhaft, dass Kinder sich nicht alles, was sie irgendwo sehen, in den Mund stecken und nicht alles sofort essen. Sie stecken sich alles in den Mund, das ist eine andere Geschichte, aber dass sie möglichst vorsichtiger werden mit Dingen, die sie essen sollten, damit sie sich nicht aus Versehen vergiften, wenn man einmal nicht hinschaut. Also evolutionsmäßig gedacht ist das sinnvoll und deswegen werden sie da gerne ein bisschen heikler. Und dann ist es aber so, die können eben noch Bitter und Oliven und alle diese Dinge muss man erst lernen, wie eine Sprache. Wie eben sprechen, wie gehen, wie Feinmotorik, es ist alles eine Fähigkeit, die man lernt. Und je besser das in der Kindheit gelernt wird, umso leichter tut man sich. Aber das bleibt den Rest deines Lebens. Ist es etwas, was du quasi auch wieder verlernen kannst, wieder erlernen kannst. Also es bleibt plastisch, du kannst deinen Geschmackssinn schulen. Und das ist was ganz Wichtiges, weil das gerade bei der gesunden Ernährung ein Riesenthema ist. Okay, also das einmal zum Thema Geschmack. Und jetzt kommen die Aromen. Okay, also was ist jetzt der Unterschied zwischen einem natürlichen Aroma, einem künstlichen Aroma, einem naturidenten Aroma? Das waren Unterscheidungen, die man früher gemacht hat, die man heutzutage nicht mehr macht. Weil es einfach ein bisschen verwirrend ist. Natürlich heißt, es ist aus natürlichen Zutaten, aber teilweise im Labor gemacht, aber nicht aus dem Lebensmittel, nach dem es schmeckt, notwendigerweise. Also zum Beispiel ein natürliches Aroma, das nach Erdbeere schmeckt, ist nicht aus Erdbeeren, also kann aus Erdbeeren sein, muss aber nicht aus Erdbeeren sein, kann aus, es werden verschiedene Pilze und Hefen und solche Sachen, man sagt dann oft Schimmelpilze und Sägespäne, wird halt im Labor mit Kulturen, mit Bakterien und Hefenkulturen entwickelt. Das ist trotzdem natürlich, weil Sägespäne und Hefe und Pilze sind natürlich. Deswegen ist diese Unterscheidung zwischen natürlich und künstlich und naturident nicht wahnsinnig hilfreich. Und deswegen nennt man es meistens heutzutage nur noch Aroma. Und dann gibt's aber schon etwas, und das ist, wenn zum Beispiel jetzt steht Erdbeeraroma. Bei Erdbeeraroma muss 95% von dem, was da drinnen ist, von Erdbeeren sein. Aber ein Aroma-Erdbeergeschmack muss überhaupt keine Erdbeere drin sein, weil es ja nur den Geschmack von Erdbeere liefern soll. So weit, so gut, ja. Das nennt man auch manchmal ein 95-5-Aroma, habe ich schon gesehen, dass man geschrieben hat. Aber Etiketten, die ich bis jetzt gesehen habe in den letzten Jahren, steht einfach immer nur Aroma. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu einem Extrakt, zum Beispiel ein Vanilleextrakt. Ein Vanilleextrakt, das ist ein Auszug mit Alkohol oder mit Wasser oder mit was anderem, mit einer Trägersubstanz, wo der Vanillegeschmack quasi aufgelöst wird aus der Vanilleschote. Ihr könnt einen Vanilleextrakt ganz einfach zu Hause machen, indem ihr Vanilleschoten aufschneidet und dann in zum Beispiel Alkohol einlegt und dann wartet es ein bisschen und dann schaut es zum Schluss aus wie Kaffee und ist ein Vanilleextrakt. Ja, das ist aber kein Aroma. Das sind die Unterschiede. Und die große, große Frage ist immer, wie schädlich sind jetzt Aromen? Also wie schlimm ist das, wenn es irgendwo drinnen ist? Und das erste ist mal die Frage nach der Gesundheitsschädlichkeit. Und da hätte ich jetzt bis vor kurzem einfach gesagt, nichts davon ist gesundheitsschädlich. Aromen sind nicht giftig. Ja. Aber das haben wir halt auch in den letzten Jahren gelernt, dass es doch ein paar Stoffe gibt, die dann scheinbar nicht ganz so ideal waren, wie zum Beispiel das Raucharoma, das jetzt nicht mehr verwendet wird. Und da gibt es das Bundesinstitut für Risikobewertung in Deutschland, die tun sich die Arbeit an und schauen sich das an. Und es sind einfach wahnsinnig viele Stoffe, die das betrifft. Und die werden halt in Gruppen zusammengefasst und dann muss man halt diese Gruppen irgendwie untersuchen. Und die haben sich zum Beispiel einmal 2100 Stoffe angeschaut und davon waren 1700 total unbedenklich, aber 400 nicht. Und das fand ich jetzt dann doch nicht so wenig. Aber das ist es auch wieder so, dass ich sage, in diesen winzigen Mengen, in denen wir sie essen, wenn wir sie nicht jeden Tag und ständig essen, verlasse ich mich darauf, dass die Profis die Wichtigen aus dem Verkehr ziehen und die anderen, die sind nicht schädlich. Aromen sind nicht giftig. Die bringen euch nicht um, die machen euch nicht krank. Ja, also das, was in normalen Mengen bei uns konsumiert in der EU am Markt ist, auch dieses Raucharoma, das zu irgendwelchen Krankheiten beitragen kann, ja, in riesigen Mengen auf Dauer, wenn du es täglich machst. Und dass du das ab jetzt nicht täglich machen wirst, dazu kommen wir jetzt. Weil die Frage ist, also sie sind jetzt nicht ungesund, sagen wir mal pauschal, sind sie deswegen unproblematisch? Und das sind sie nicht. Und zwar aus einem völlig anderen Grund, nicht weil sie ungesund sind, sondern weil sie was anderes machen. Und da gibt es einfach Untersuchungen, die sagen, also ganz einfach, stellt euch vor, also das habe ich auch früher oft gehört, dass mir Mütter sagen, die Kinder essen lieber das gekaufte Erdbeerjoghurt als ein Naturjoghurt mit frischen Erdbeeren. Weil da Lebensmitteltechnologen sich dran gesetzt haben, das möglichst gut schmecken zu lassen und das mit Aromen verstärkt. Dann ist es halt so ein bisschen eine Geschmacksbombe. Ja? Und wenn etwas gut schmeckt, essen wir tendenziell mehr davon. Das heißt zum Beispiel, ich meine, das höre ich auch ganz oft, die sagen, ich weiß eh, ich wäre schon satt gewesen, aber es hat halt so gut geschmeckt. Nee, und was tun Aromen? Die sorgen davor, dass etwas besser und intensiver schmeckt. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du von etwas, das besser und intensiver schmeckt, mehr isst, ist größer. Und das nennt man hedonistisches Überessen. Hedonistisch heißt für den Genuss und es gibt eben zwei Sättigungs- oder zwei Systeme im Körper. Das eine ist das Gleichgewicht der Nährstoffe, das Nährstoffsystem. Die Sättigung wird gesteuert über, hast du ausreichend Energie und Nährstoffe gekriegt, damit du überlebst. Und das andere System ist dieses Belohnungssystem. Das ist, dass es hyperschmackhafte Nahrungsmittel sind und dass es Drogen auch auslösen im Körper. Und es ist nicht so, dass Zucker oder hyperschmackhafte Nahrungsmittel quasi das gleiche Zentrum auslösen wie Drogen, sondern es ist umgedreht. Drogen quasi aktivieren unser Belohnungszentrum, das eigentlich für Nahrungsmittel ursprünglich quasi gemacht wurde. Das heißt, wenn etwas salzig, süß, fettiges Umami enthält und dieses Belohnungszentrum aktiviert, dann neigen wir dazu, das aktiv zu suchen. Das verändert unsere Gefühle. Und Aromen können dazu beitragen, dass wir eben dieses hedonistische System, dass das hedonistische Überessen eher stattfindet. Vereinfacht ausgedrückt, wenn es besser schmeckt, isst man mehr davon. Mehr ist es nicht, ja. Brokkoli mit Butter und Salz ist super, aber dass du davon 3000 Kalorien isst, ist sehr unwahrscheinlich. Aber wenn jetzt etwas eben aromatisiert ist und dann auch hyperschmackhaft ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du davon mehr Kalorien isst, als du gebraucht hättest. Das ist die eine Seite. Das ist die Sache mit dem gekauften Erdbeerjoghurt, da isst man mehr davon als von einem normalen Joghurt mit Erdbeeren. Und das andere, und das finde ich fast das größere Problem in Wahrheit, ist die Entkopplung von Geschmack und der Nährstoffverbindung. Jetzt habe ich gesagt, Geschmack muss man lernen. Und was der Körper dabei aber auch lernt, ist, welche Nährstoffe daherkommen. Weil wir sagen ja, okay, es dauert, wenn du Essen anfängst, sagen wir mal knappe 20 Minuten, meistens bis man eine Sättigung spürt. Die Theorie dahinter ist, dass es die Magenausdehnung ist, die man dann spürt und deswegen ist man satt. Aber wer das schon mal gemacht hat, weiß, manchmal ist man viel früher satt. Wer ein gutes Sättigungsgefühl hat, man isst was und denkt man, danke, ich bin satt, schlagartig. Aber da ist es ja noch gar nicht verdaut. Das heißt, du isst es, es kommt in den Magen und dort wird praktisch nichts aufgenommen. Da schwimmt es herum und da wird jetzt einmal das Eiweiß zerlegt und noch ein paar andere Sachen und dann geht es in den Zwölffingerdarm und da kommen jetzt Enzyme dazu und dann wird es nochmal weiter zerlegt und dann wird es erst aufgenommen. Jetzt sage ich aber doch immer, Eiweiß ist ein ganz wichtiges Sättigungssignal. Also genug Eiweiß aufzunehmen bedeutet, dass du schneller satt bist. Aber wenn wir jetzt Eiweiß essen, bis das aufgenommen wird, das dauert 1 bis 3 Stunden, bevor das im Darm an die Rezeptoren kommt, die sagen, es war genug Eiweiß. Also wieso kann der Körper dir innerhalb von 10 Minuten sagen, oder vielleicht geben wir eben 20 Minuten sagen, dass du genug Eiweiß gegessen hast, wenn er das erst 3 Stunden später eigentlich weiß? Und das macht er über Geschmack. Das heißt, er lernt, wenn das so schmeckt, wenn das nach Brokkoli schmeckt, kommt später das. Wenn es nach Fisch schmeckt, kommt später das. Wenn das nach Fleisch schmeckt, kommt später das. Und das ist eine Koppelung, die ganz wichtig ist für unser Sättigungssystem. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema. Wie immer, wir müssen unsere Sättigungssignale im Körper reparieren und verbessern. Und wenn wir jetzt aber überall Aromen reintun, die aber nichts mit den Nährstoffen zu tun haben, ja, dann entkoppelt sich das. Ja, das heißt, der Körper sagt, es ist nicht so, dass er sagt, es hat süß geschmeckt, ich mache Insulin. Nein, er sagt einfach, es hat nach dem geschmeckt und dann kam aber nicht das und dann kam das, dann hat es wieder so geschmeckt und kam aber was anderes und ja, und dann gibt's kein so schnelles Signal mehr für die Sättigung. Und das ist ein riesiges Problem. Und deswegen habe ich ein Problem mit vielen, vielen, vielen Aromen. Das andere, und das ist so meine persönliche Ansicht, dazu gibt es keine Studien, aber ich sag, wenn Sie Aromen reintun überall, können Sie euch schlechtere Qualität verkaufen. Und wer in den letzten Jahren frische Erdbeeren gekauft hat, weiß, dass die oft irrsinnig schön ausschauen, irrsinnig gut riechen und nur mittelmäßig schmecken, wenn überhaupt. Und dann hast du mal so richtig frische Erdbeeren, richtig direkt frisch gepflückt oder aus dem eigenen Garten. Das ist eine völlig andere Welt. Aber wie man das lösen kann, ist, wenn man mittelmäßige Erdbeeren hat oder hätte für eine Firma, die Früchtejoghurt herstellt, wir hauen Erdbeeraroma rein. Und schon haben wir nicht die Nährstoffe von einer wirklich reifen Erdbeere, weil die sind ja nicht drinnen und nicht den Geschmack. Aber wir haben die Konsistenz und volles Aroma. Das heißt, wir haben schlechtere Qualität, aber die Leute kaufen es trotzdem, weil sie den Unterschied gar nicht schmecken können. Und das finde ich immer so ein bisschen ein, je weniger du von diesen Aromen hast, umso mehr schmeckst du was die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit nur mittelmäßig ist, dann beginnst du sensibler zu werden und dann mehr auf Qualität zu achten und den Unterschied auch schmecken zu können. Das werde ich nie vergessen. Ich war irgendwann einmal in meiner Fernsehzeit eingeladen für einen Geschmackstest für Kartoffelchips. Und da war ich und dann waren Spitzenköche. Und ich denke, wir haben immer gedacht, mein Geschmackssinn ist gar nicht so schlecht eigentlich, aber im Vergleich dazu, das ist halt so wie jemand, der halt ein halbes Jahr Klavier gespielt hat gegen einen Konzertpianisten. Das sind einfach Welten, was die rausschmecken. Und ich sitze daneben einfach wie so wirklich total ungeschickt und denke mir, das habe ich jetzt alles gar nicht geschmeckt, was die schmecken. Also es ist total spannend, das ist etwas, was du echt schulen kann. Und es verändert sich auch und es kommen so viele Leute zu uns, die sagen, ich mag kein Gemüse und das kenne ich nicht und das mag ich nicht und das schmecke ich nicht. Und 6 Monate oder ein Jahr später sagen sie, das, was ich vor einem Jahr gehasst habe, ich kann mir eine Mahlzeit ohne Gemüse gar nicht mehr vorstellen. Ich habe ein natürliches Verlangen plötzlich nach Gemüse. Aber das funktioniert nur, wenn euer Geschmackssinn geschult ist und eure Sättigung funktioniert. Da kommt jetzt etwas, das nenne ich den Rockkonzert-Effekt oder ein Live-Konzert. Also stellt euch vor, ihr geht auf ein Live-Konzert mit wirklich, wirklich lauter Musik. Und ihr steht da vor diesem Lautsprecher und das Ding hatte, ich weiß nicht, 120 Dezibel. Und wenn ihr rauskommt, klingeln euch die Ohren. Und es war ein tolles Erlebnis. Ja? Aber wenn ihr das immer und ständig macht, dann werdet ihr irgendwann leise Musik und Vögel zwitschern in der Natur nicht mehr hören können. Weil ihr nur noch laute Musik hören könnt. Und das ist bis jetzt der beste Vergleich, den ich gefunden habe, für das, was ich versuche zu erklären. Und das ist hin und wieder ein lautes Konzert, kein Problem, aber bitte mit großen Pausen dazwischen, weil sonst macht ihr eure Ohren kaputt. Aber damit ihr die Natur genießen könnt und Vögel zwitschern hören können und leises Flüstern, müsst ihr euer Gehör schonen. Und überall und immer Aromen in größeren Mengen drüber zu leeren, ist für mich so eben, das ist für eure Geschmackssinn ein bisschen wie Rockkonzert für die Ohren. Mega, total toll. Es quasi ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Es ist super, aber ihr verlernt, die feinen Unterschiede zu schmecken. Und deswegen, für mich jetzt die Frage ist, muss man Aromen unbedingt vermeiden, für immer und für allem? Nein, absolut nicht. Ich vermeide sie vor allem dann nicht, wenn es ein bewusstes Vergnügen ist. Da gibt's irgendeine Eissorte, die ihr liebt, die mit, wo der Geschmack mit Aromen gemacht hat. Völlig egal. Ja, 80-20, ihr wisst eh, 80-20-Regel, hin und wieder darf man alles. Ihr macht es bewusst, ihr macht es als Vergnügen, ihr genießt es. Völlig egal. Ein Problem kriege ich und auch ein bisschen, da ist dieser eine Tee, der hat Aromen drinnen, aber er schmeckt gut, aber er verändert jetzt nichts, dass ihr die anderen Sachen deswegen weniger oder anders esst, ist es auch regelmäßig wahrscheinlich kein großes Problem. Ein Problem kriege ich und das sehe ich jetzt oft im Internet, dass es viel verkauft wird, da gibt es diese Sirupe und was es alles gibt und ich habe jetzt schon gesehen von irgendwelchen Influencern, die nehmen es mit ins Restaurant und schütten sich über das alles drüber. Und ich garantiere euch, die haben bald kein gutes Sättigungsgefühl mehr, die haben auch null Geschmacksempfinden. Die können ja natürliche Lebensmittel gar nicht mehr schmecken. Die gehen in die Natur und sagen, Vögel zwitschern, welches Vögel zwitschern? Ich höre nichts. Und die brauchen 120 Dezibel, bevor sie irgendwas hören. Und da ist die Situation, wo Aromen echt problematisch werden. Ja? Und dann habe ich eben, und dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, aber das schmeckt alles so langweilig. Und sie sagen, es schmeckt nicht langweilig, du bist nur taub. Ja, du hörst doch schon sehr schlecht. Und die gute Nachricht ist, das ist alles erlernbar und veränderbar. Das ist nicht fix, es ist nicht wie beim Gehör irgendwann kaputt, sondern aber es dauert halt dann vielleicht länger, bis ihr es wieder erlernt habt. Und ihr müsst wahrscheinlich dann ein bisschen durch die Phase durch, wo ihr sagt, das ist aber schon langweilig. Ja, weil ihr das eben nicht hören könnt, die feinen Nuancen. Ja. Und jetzt kommen wir zurück zu der ersten Frage. Was halte ich von diesem Wasser mit dem Aromen? Ist ja eh nur Geruch, hat ja eh keine Kalorien. Und dazu ist es so, dass in der Evolution ist nur Wasser. Ja, es gab nach der Muttermilch, die auch Nahrung ist, in der Menschheitsgeschichte als Getränk bis vor ganz wenigen Jahren gab es nur Wasser. Der Steinzeitmensch hat seine Saftpresse gehabt. Er konnte nicht mal Suppen machen, weil er keine Gefäße hatte. Ja, also es gab keine Flüssigkeitsaufnahme außer Wasser. Und das heißt, Wasser hat bis auf den Geschmack, Geruch, ist es sauber, ist es gut, ist es sicher. Das Durstgefühl braucht kein Geschmackserlebnis. Das Durstgefühl und keinen Durst mehr zu haben, sehr lustig, wir haben nämlich ein Wort für hungrig und für satt, und dann haben wir für durstig und für nicht durstig. Was ist das Äquivalent von satt für durstig? Haben wir nicht, das ist lustig, gell? Auf jeden Fall, manche haben dann Sitt dafür übrigens vorgeschlagen, hat sich nicht durchgesetzt. Also für Durst haben wir, Durst braucht keinen Geschmack und ein völlig anderes Signal im Körper. Und deswegen sage ich, tut euch selber, soweit ihr könnt, einen Gefallen und lernt Wasser trinken. Lernt Durst von Hunger zu unterscheiden, weil es zwei verschiedene Systeme sind, zwei verschiedene Signale und ihr versucht das nicht zu vermischen, sodass der Körper sagt, eigentlich habe ich Durst, aber ich habe Lust auf Vanille, weil immer nur Vanillesirup, also Vanillearoma Wasser trinkt oder wie auch immer. Ja, also das ist das eine. Aber ganz wichtig, Menschen sind verschieden. Und es gibt gerade zum Beispiel neurodivergente Menschen, die sowieso ein Problem haben mit Konsistenz, auch beim Essen oder so. Und die einfach echte Probleme haben, ihren Durst wirklich regelmäßig zu stillen und einfach genug Wasser aufzunehmen. Und dann ist es quasi so ein bisschen ein Umweg, dass man sagt, ja, aber wenn die dann eben Geschmack drinnen haben, dann ist es viel leichter, dann nehmen sie es ausreichend auf oder sie denken auch eher daran. Wir müssen nur wissen, wir haben jetzt ein System gekapert, um den Durst zu löschen, das eigentlich für den Durst nicht gebaut wurde. Wir haben jetzt schon, dass wir kapern das jetzt für was anderes. Und da muss man sich jetzt meiner Meinung nach einfach immer anschauen, was ist jetzt einfach der bessere Kompromiss? Was brauchen wir in der Situation? Und das ist alles total okay. Es ist ja nicht so, dass deswegen ein bisschen Aroma alles zerstört ist. Mir geht es nur darum, dass ich nicht sage, es ist harmlos, aber wenn man es zu viel und extrem macht, die Rockkonzertsache. Ja, wir wollen das Vogelzwitschern deswegen trotzdem noch hören. Und das ist das eine, oder ältere Leute haben oft auch kein gutes Durstgefühl mehr und da tun sie sich auch leichter, wenn man ein bisschen Geschmack reintut. Und für all die Situationen total angemessen, für deine Situation, also du brauchst dich nicht zu rechtfertigen oder schuldig zu fühlen, aber wenn du jetzt jemand bist, der einfach aufgewachsen ist, damit das immer alles nach was geschmeckt hat und grundsätzlich ist es Wasser kein Problem für dich, aber es ist halt fad. Ja klar, Vogelzwitschern, Rockkonzert. Ja, dann versuch, dein Durst und dein Hungergefühl zu trennen, sodass es zwei verschiedene Dinge sind. Und auch das funktioniert wie jede einzelne Gewohnheit. Also ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass ich am Schreibtisch einen Krug Wasser habe. Das ist eigentlich keine gute Idee. Weil wisst ihr, was passiert? Unabhängig davon, egal wie durstig oder nicht durstig, wie viel Wasser ich vorher getrunken habe, ich setze mich hin und kriege in der Sekunde einen trockenen Mund. Weil mein Körper assoziiert inzwischen Schreibtisch und Sessel, danke, wir fangen trinken an. Und passiert das ein bisschen unbewusst, oft sogar ein bisschen zu viel bei mir. Oder eine nützliche Gewohnheit, die ich schon nützlich finde, ist, ich habe mir angewöhnt, dass ich nicht aufstehe, sofort zwei Gläser Wasser trinke. Und jetzt habe ich in der Früh Durst. Ich habe davor genauso wenig oder viel Flüssigkeit in der Früh im Körper gehabt, nur jetzt hat sich das einfach verknüpft zu einer Gewohnheit. Deswegen unterschätzt nicht, dass ihr euch solche Gewohnheiten beibringen könnt. Und ja, Wasser ist fad, mir ist es schon klar, aber es soll auch noch nichts schmecken. Und dann wägt es ab und in manchen Situationen total angemessen, dass ihr trotzdem regelmäßig aromatisierte Dinge trinkt. Und hin und wieder darf man sowieso alles, dann trinkt bitte, was ihr lustig seid. Also, das Fazit ist, sind Aromastoffe problematisch? Nein. Für mich sind sie dann problematisch, wenn sie ständig und immer, wenn man eben die Rockkonzertsache statt dem Vogelzwitschern, wenn du das andere nicht mehr schmecken kannst. Und deswegen suche ich schon aktiv nach Dingen, die nicht aromatisiert sind. Ja, was du hin und wieder machst, hin und wieder Ausnahmen, völlig egal. Sie sind nicht gesundheitsschädlich. Und die gesundheitsschädlich sind, wo man vielleicht draufkommen, wie die Raucharomen, die man ein paar Jahre verwendet hat, die werden dann aus dem Verkehr gezogen. Ganz ehrlich, ich mache mir da keinen Stress, brauchst du dir auch keinen Stress machen. Auf Dauer an den großen Mengen sind sie nur für mich deswegen problematisch, vor allem wegen dieser Sättigungsentkopplung und dass ihr einfach nichts mehr schmeckt. Deswegen, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt mehr oder weniger Aromen esst als früher, aber was immer ihr tut, bitte ohne schlechtes Gewissen. Und es ist alles einzelne Dinge, und dazu kommen wir jetzt gleich auch bei der Regalfrage der Woche, es ist fast nie ein einzelnes Ding, das das Problem ist. Ja, sondern es ist einfach, Ernährung ist ein Riesenkomplex aus vielen Dingen, die zusammenspielen. Macht euch nicht verrückt wegen einer einzelnen Sache oder es ist nicht deswegen giftig oder es bringt dich um und es ist das totale Gift. Alle diese Aussagen, wenn die jemand macht, dann hört ihn lieber nicht mehr zu. Wir haben also von der Nicola eine Frage gekriegt. Und zwar war das eine Folgefrage, weil wir haben ja darüber geredet, wie super Haferflocken sind und vor allem die positiven Effekte von Beta-Glucanen, die da drinnen sind. Und sie sagt, ich habe bis jetzt immer gerne Haferflocken in ihr Müsli gegeben, aber jetzt festgestellt, dass sie allergisch ist auf Haferflocken. Und sie kriegt juckende Augen und Übelkeit. Und zwar witzigerweise ist sie deswegen draufgekommen, weil sie die Haferkur gemacht hat, bevor sie meinen Podcast gehört hat. Und jetzt wollte sie wissen, gibt es eine gute Alternative zu Haferflocken oder also Dinkel oder Buchweizen und sind dann auch gleich viel gute Dinge drinnen. Und ihr wisst, ich weigere mich gegen, ich sage, es gibt kein Superfood, ja, diese super Lebensmittel, nur das und das rettet alles. Es gibt praktisch immer einen Ersatz und ein einziges Ding ist nie so wichtig wie das, was den Großteil ausmacht. Und Haferflocken sind so ein bisschen die Ausnahme, wo ich sage, die sind schon sehr nah an der Grenze von einem Superfood, genauso wie Brokkoli wahrscheinlich. Aber trotzdem, wenn du sie nicht essen kannst, dann isst du sie nicht, weil bei dir macht das Entzündungen im Körper und Nebenwirkungen, also wirkliche ordentliche Symptome. Das ist für dich auf jeden Fall schädlich, dann sie dann zu essen. Und dann isst du die nicht. Und es gibt viele Bevölkerung auf der Welt, die nie Haferflocken essen und trotzdem sehr gesund sind. Zu den Beta-Glucanen. Da sind schon besonders viel drinnen in Haferflocken, aber auch ein bisschen in anderen Getreiden. Warte, ich habe es mir rausgesucht. Gerste ist das zweithöchste und dann gibt es ein bisschen in Weizen und in Reis und in Hirse und Amaranth. Dinkel und Buchweizen scheinbar sehr, sehr, sehr wenig. Aber da heißt du, also Hafer und Gerste ist schon besonders viel. Lustigerweise, das wusste ich nicht bis zu dieser Folge, Shiitake-Pilze haben scheinbar sehr viele Beta-Glucane. Also du könntest mehr, also Champignons zählen auch dazu, bei Shiitake besonders essen, wenn du mehr darauf kommen willst. Und für dein Müsli würde ich sagen, probier mal aus, was du verträgst und was dir gut schmeckt, zum Beispiel Gerste oder eben auch Dinkel oder sowas. Eventuell müsstest du es, ich weiß nicht, weil die Haferflocken, die werden schon sehr schnell sehr angenehm weich in einer Milch oder in einem Müsli und die anderen musst du vielleicht länger einweichen oder vielleicht kochen, damit sie weich genug sind für dich. Wie gesagt, es ist einfach, das ist jetzt der Ersatz für die Konsistenz und das Essgefühl und für die Beta-Glucane isst du dann einfach ein bisschen mehr vielleicht Shiitake-Pilze und Champignons in deinem Leben, dann hast du es auch ausgeglichen. Aber man lebt auch ohne große Mengen von Beta-Glucanen. Es geht immer ums Ganze in der Ernährung. Es geht nie um das einzelne Ding, das einzige, was auf das du auf keinen Fall verzichten kannst, sondern es geht um Gruppen. Ja, es geht nicht um ein Gemüse, sondern es geht um, isst du Gemüse? Und es geht nicht um ein einziges Protein, sondern isst du grundsätzlich genug Protein? Und wir werden immer eine Alternative finden, die für euch funktioniert und euch hoffentlich dann auch schmeckt. Das Wichtigste für mich ist, ich hoffe, ihr habt das heute herausgehört, wieder mal ein entspannter Zugang zur gesunden Ernährung. Ja, das ist nicht schwarz-weiß, da geht es nicht um Extreme. Das macht es auch manchmal ein bisschen schwer, ich sage jetzt, zu verkaufen ist blöd. Man kann mit Angst und mit Extremen und mit Hacks und mit schnellen Versprechungen viel mehr Reaktionen kriegen im Internet. Also sagen, naja, das gesunde Mittelmaß wäre es halt. Ja. Aber ich glaube, wer vielleicht auch schon ein bisschen über 40 ist und schon viele Diäten hinter sich hat und inzwischen entnervt ist, dass alles immer so kompliziert und schwierig ist und sich einfach mal wünscht, vielleicht nicht ständig alles messen zu müssen und nachdenken zu müssen, sondern einen entspannten Zugang zur gesunden Ernährung will und dabei auch noch abnehmen will und den Heißhunger loswerden will, da könnte dann mein Online-Programm Faustformel 3S etwas für euch sein. 3S steht für 3 Schritte. Der erste Schritt ist Heißhunger stoppen. Der zweite ist die Sättigung normalisieren. Wichtiges Thema von heute. Und das dritte dann daraus gute Gewohnheiten für immer zu machen. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das unbedingt an. Ich verlinke das in den Shownotes. Und nicht vergessen, ihr könnt mitbestimmen, worüber wir reden in diesen Podcast-Folgen. Und dazu gibt es einen Link, wenn ihr angemeldet seid für den Newsletter. Bekommt ihr ja nicht nur meinen wöchentlichen Newsletter mit Tipps und Rezepten, alles kostenlos, sondern auch noch, wenn die neue Folge online ist, kriegt ihr eine E-Mail mit dem Thema der Folge. Und in dieser E-Mail ist ein Link. Und wenn ihr da drauf klickt, landet ihr in einer Abstimmung und da könnt ihr mit abstimmen, welche Themen euch gefallen würden. Die mache ich alle so 2-3 Wochen, durchstelle ich da neue Themen rein. Also es ändert sich auch ständig, wenn ich schon die Sachen abgearbeitet habe vor allem oder neue Fragen dazu gekriegt habe. Und ich habe so viele Fragen, dass ich auch nicht alle ständig online stellen kann, weil sonst habt ihr da 100 Möglichkeiten. Das heißt, ich ergänze wieder, dann was durchgefallen ist, streiche ich raus. Also schaut immer wieder rein und stimmt wieder neu ab. Dann rutschen eure Themen nach oben. So. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mir Fragen schicken wollt, an podcast@faustformel.com oder egal wo, auf Spotify oder YouTube oder ihr könnt auch auf Insta Nachrichten schicken. Wenn ihr was seht, kommentiert es mir. Lasst mir unbedingt bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Ich schaue mir diese Kommentare regelmäßig selber an, dann kommen die Sachen auf meine Listen und dann könnt ihr dafür abstimmen. Ich hoffe, wir sehen uns auch das nächste Mal sehen und hören. Für die, die das nur hören, bis zum nächsten Mal. Baba.